Das Benediktinerinnenkloster St. Johann in Mystère wurde als Mönchskloster gegründet. Das Kloster ist seit dem 12. Jahrhundert ein Frauenkonvent und ist seit über 1200-jährigen Geschichte stets bewohnt. 1983 wurde das Kloster St. Johann in die Liste der UNESCO-Weltkulturbestätten aufgenommen. Das Denken und Handeln der Schwesterngemeinschaft richtet sich nach den Regeln des heiligen Benedikts. Wie das Ordensleben im St. Johann-Kloster in Mystère aussieht, da sind wir im Gespräch mit Schwester Domenica, De Thomas und ich, Andrea Marti, darf Sie durch die Sendung begleiten. Und so begrüße ich Sie, Schwester Domenica, bei Radio Gloria ganz herzlich. Guten Tag, Schwester Domenica.
Guten Tag, Andrea.
Schwester Domenica, das St. Johann-Kloster in Mystère hat eine lange Tradition. Wie hat alles vor über 1200 Jahren begonnen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Unser Kloster wurde im 8. Jahrhundert von Kaiser Karl dem Großen gegründet. Die Legende erzählt, nach seiner Krönung zum König der Langobarden zog Karl der Große über den Umbrailpass und geriet in einen Schneesturm, kam aber heil davon. Als Dank soll er das Kloster St. Johann gestiftet haben, wofür die Stuckstatue in der Kirche Zeugnis ablegt. Als Mönchskloster gegründet, ist es seit dem 12. Jahrhundert Frauenkonvent. Unser Kloster ist in seiner 1200-jährigen Geschichte stets bewohnt gewesen. Zuerst wurde es als Mönchskloster gegründet. Also Mönche kamen zuerst hierher, wurden wahrscheinlich hierher bestellt, denn das ist ja ein kleines Tal. Aber Karl der Große hatte eben wegen seinem Erlebnis auf dem Umbrailpass dieses Gelöbnis gemacht. Wurde dann als Mönchskloster gegründet und erst im 12. Jahrhundert wurde es zum Frauenkonvent. Denn die Mönche sind nach Marienberg, also wo das Kloster im 12. Jahrhundert Marienberg gegründet wurde, sind die Mönche von Müstair nach Marienberg gezogen und hierher kamen Schwestern aus Katzis, aus dem Kloster Katzis, und seither war es, seit dem Jahr 1200, war es ein Frauenkonvent. Und stets bewohnt.
Und das ist immer vom heiligen Benedikt, also die Regeln, weil die von Katzis aus sind es Dominikanerinnen.
Ja, wir waren immer Benediktinerinnen, also angefangen hat es eben mit den Mönchen, auch Benediktiner, weil das einer der ältesten Orden ist. Und Karl der Große soll Benediktiner hierher bestellt haben. Und erst im 12. Jahrhundert eben wurde es zum Frauenkonvent umfunktioniert. Weil die Mönche nach dem Kloster Marienberg gezogen sind im nahen Südtirol, das sind etwa 10 Minuten von unserem Dorf entfernt, aber schon in Italien, also im Südtirol.
Gab es während diesen Jahren, jetzt 1200 Jahre zurück, auch Blütenzeiten im Kloster, also dass es viele Berufungen, viele Neueintritte gab, Schwester Domenica?
Ja, das gab es. Das ist immer ein Auf und Ab. Ich kann mich erinnern, habe gelesen, während der Pest waren nur noch 4 Schwestern da. Aber es gab Zeiten, in denen bis zu 30 und mehr Schwestern hier gewohnt haben.
Wie sieht das heute aus? Wie seid ihr aufgestellt in der Gemeinschaft, Schwester Domenica?
Heutzutage sind wir noch 9 Schwestern. Das ist eigentlich wenig verglichen zu früher. Als ich ins Kloster eingetreten bin, waren noch 24. Als unsere Schwester Pia, eine von den Ältesten, eingetreten ist, waren es sogar 34 Schwestern. Also kann man sagen, dass die Zahl der Nonnen in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Jetzt sind wir noch 9 Schwestern.
Und ich glaube, ihr seid ja sehr international zusammengewürfelt.
Ja, das sind wir schon. Das Müsertal grenzt ja an Südtirol. Wir haben auch Tirolerinnen in unserem Kloster. Wir haben auch eine aus Deutschland in unserem Kloster, eine Kandidatin aus Deutschland auch. Und es ist ein bisschen international. Wir hatten auch schon philippinische Schwestern da, die wurden aber zur Aushilfe gerufen, weil wir nur noch wenig Schwestern waren, aber unsere Gemeinschaft erhalten, weitererhalten wollten. Da hat man Hilfe geholt aus den Philippinen, die sind etwa 10 Jahre hier geblieben, sind jetzt aber wieder zurückgegangen in ihr Kloster. Und wir sind im Moment 10 Schwestern mit der Kandidatin.
Wie sprecht ihr untereinander? Rätoromanisch oder Deutsch oder Englisch?
Wir sprechen eigentlich Schriftdeutsch, denn wir sind ein bisschen international. Wir haben 2 aus Deutschland, wir haben 2 aus dem nahen Südtirol und dann haben wir 2 romanische und dann noch Schwestern aus der deutschsprachigen Schweiz.
Klosterkirche stammt ja offensichtlich aus der karolingischen Zeit. Was kann man sich darunter vorstellen? Können Sie da kurz etwas darüber sagen?
Genau, die karolingische Zeit, das Wort stammt von Karol, also Karl der Große. Der hat im 8. Jahrhundert herumgelebt und die Legende sagt, dass er einmal in Not war und über dem Umbrailpass mit Ross und Reiter, sogar mit seinen Frauen gezogen ist und in einem Schneesturm geraten ist und Gott gelobt hat, wenn er heil herunterkommt, also vom Umbrailpass ins Tal, gründe er zum Dank ein Kloster zur Ehre Gottes. Das ist die Legende und das hat er getan und unser Kloster besteht bis heute.
Das Kloster ist dem Patron des heiligen Johann geweiht.
Genau.
Wieso ist es dazu gekommen?
Das ist Johannes der Täufer, der hat in der Wüste gewohnt und das Kloster hat eben auch etwas mit Wüste zu tun, weil wir, wenn wir ins Kloster treten, uns zurückziehen von der Welt, in die Stille hineingehen und ein Leben, unser Leben auf Gott konzentrieren, auf das Stillschweigen und auf das Gebet.
Wie verehrt ihr den heiligen Johann?
Der heilige Johannes der Täufer, der ist ein großer Heiliger für uns, weil er eben Kloster- und Kirchenpatron ist. Weil er ein Wüstenbewohner war, ist er auch Patron des geschlossenen Klosters, weil wir Schwestern, wenn wir ins Kloster gehen, ziehen wir uns auch aus der Welt zurück, um in der Stille Gott zu suchen.
Lebt ihr in einem kontemplativen Umfeld oder seid ihr offen?
Ja, genau, das ist eigentlich ein kontemplatives Kloster, aber es hat auch Aufgaben gegen außen übernommen, wie zum Beispiel Schulen, Kindergarten und Schulen in den letzten etwa 100 Jahren. Jetzt aber hat es mit der Schule und mit dem Kindergarten nichts mehr zu tun, weil die Gemeinde hat selber ein Schulhaus gebaut. Aber früher waren eben die Mädchen bei den Klosterfrauen in die Schule gegangen, Kindergarten und Primarschule, alles im Kloster bei den Klosterfrauen.
Wenn man zu euch kommt ins Kloster St. Johann, wie sieht das aus, also in Bezug auf die Infrastruktur?
Wir sind ein beschauliches Kloster, das heißt, wir gehen nicht hinaus in die Missionen oder hinaus zu den Leuten. Wir bleiben immer im Kloster. Das ist ein beschauliches Kloster, aber wir übernehmen Aufgaben im Kloster, wie eben zum Beispiel Kindergarten und Schule. Früher, etwa vor 100 Jahren noch, führten sie auch ein Institut für Mädchen in diesem Kloster. Es ist schon eher ein beschauliches Kloster und jetzt in diesen Jahren haben wir nichts mehr mit der Schule zu tun.
Ihr habt die Spiritualität vom Heiligen Benedikt, also Ora Labora Lege. Was bedeutet das konkret für euch?
Im Gebet suchen wir Gott. Wir beten Gott an und wir bitten ihn auch um etwas. Und man möchte glücklich sein, man möchte immer tiefer in Gott sein, zur Vollendung kommen. Darum üben wir die Beschaulichkeit. Und jetzt sind wir eigentlich ein beschauliches Kloster, nicht ein tätiges. Aber man darf nicht nur an sich denken, darum beten wir auch für die anderen, dass alle selig werden können und heimfinden zu Gott. Aber wir haben im benediktinischen Leben die Devise Ora et Labora, das heißt bete und arbeite. Die Arbeit ist nötig, um das tägliche Brot zu verdienen. Lesen, um sich weiterzubilden und sein Wissen zu vertiefen, mehr zu erfahren über Gott und seine Schöpfung.
Lege ist, sprich Lesen,
Lesen
ist auch ein Thema bei euch. Was lest ihr dann?
Bücher über das innere Leben, über das geistliche Leben. Und zuallererst die benediktinische Regel, die besteht aus 73 Kapiteln und alles ist streng geregelt vom Heiligen Vater Benedikt, der im 5. Jahrhundert gelebt hat und dort schon die Regel aufgestellt hat. Und diese Regel ist immer noch aktuell im Benediktinerorden. Es gibt Benediktiner und Benediktinerinnen. Im Kanton Graubünden sind wir die Benediktinerinnen und in diesem Tisch sind die Benediktiner, also ein Männerkloster. Und der Benediktinerorden ist einer der ältesten Orden. Er hat eben im 5., 6. Jahrhundert gelebt und gründete damals in Monte Cassino sein Kloster. Wie und warum dieser Orden in Müstair begann, das hängt wirklich mit dem Kaiser Karl dem Großen zusammen. Er berief ja Benediktinermönche in sein Kloster, als er es gegründet hatte. Und erst im 12. Jahrhundert wurde es ein Frauenkloster mit Benediktinerinnen. Wir wissen, sind die Mönche von Müstair im 12. Jahrhundert nach dem Kloster Marienberg gezogen. Das sind etwa 20 Autominuten von hier entfernt. Marienberg ist jetzt ein Benediktinerkloster, also ein Männerkloster.
Schwester Domenica, wie sieht jetzt so ein Tagesablauf bei Ihnen aus?
Tagesablauf. Wir stehen früh auf. Da bekommt man fast einen Schock, wenn man ins Kloster tritt und daheim gewohnt war, länger zu schlafen. Und unser Tagesablauf, soll ich den mal vorlesen?
Ja, gerne.
Ja, aufstehen um 5 Uhr morgens. 5.30 Uhr, also 5:30, wachen und dann ist die erste Gebetsstunde des Tages. Und die heißt Vigil. Und das ist lateinisch, stammt von Vigilare, wachen. Das kommt von früher her, wo man mitten in der Nacht aufgestanden ist und Gott mit Psalmen gelobt hat. Wir aber sind eher träge und erwachen erst 5 Uhr, und gehen dann 5.30 Uhr zur Vigil in den Chor für die erste Gebetsstunde des Tages. Soll ich gerade den Tagesablauf ablesen?
Ja, gerne.
Diese Vigil, das sind Psalmen, die werden rezitiert. Zwischenhinein werden Lesungen gehalten. Eine aus der Heiligen Schrift, die andere eine aktuelle von einem Theologen, meistens so. Aktuelle Theologen. Um 6 Uhr ist dann das Frühstück, gemeinsam und im Stillschweigen. 5 Minuten nach 7 Uhr die Laudes, das heißt Lob, Gotteslob. Das sind auch Psalmen, die gemeinsam im Chor von uns rezitiert werden. Um 7.30 Uhr, Eucharistiefeier, das ist Heilige Messe. Da kommt das Spiritual zu uns und liest die Heilige Messe im Winter in der Kapelle, weil wir dann eben in der kalten Kirche frieren würden, dort ist keine Heizung. Im Frühjahr bis in Herbst sind wir dann in der Klosterkirche, ist eine schöne karolingische, also eigentlich karolingisch-romanische Kirche. Und dann um 8.15 Uhr haben wir eine kurze Singprobe, denn wir Schwestern singen viel in der Kirche und beim Chorgebet. Und um 8.30 Uhr, also 8:30, gehen wir an die Arbeit. Die Arbeit wird eingeteilt. Jede Schwester weiß, welche Arbeit sie übernehmen muss. Das findet auch immer eine kleine Besprechung statt. Und um 11 Uhr findet die Mittagshore statt. Mittagshore, das heißt einfach die Stunde, die Gebetsstunde am Mittag. Lateinisch heißt sie Sext, eben Mittag, sechste Stunde, Mittagsstunde. Um 11.30 Uhr geht es dann zum Mittagessen gemeinsam und da haben wir eine Tischlesung. Eine Schwester steigt auf eine Kanzel und die liest etwas vor, während die Schwestern stillschweigend essen. Und eine Schwester haltet Tischdienen. Und das wechselt man sich ab. Jede Schwester hat eine Woche Tischdienen und eine Woche Tischlesen. Und dann nach dem Mittagessen ist eine Siesta. Und um 14 Uhr gehen wir an die Arbeit. Jede Schwester weiß, welche Arbeit sie zu verrichten hat. Da gibt es Stickerinnen und da gibt es andere, die sonst Arbeiten übernehmen. Früher waren es Kindergarten und Schulen. Jetzt ist das eigentlich nicht mehr. Die Schulen sind alle an die Gemeinde gegangen. Jetzt sind weltliche Lehrerinnen und Lehrer und auch der Kindergarten ist nicht mehr in Müstair, der ist in Valjava. Wir haben nur einen Kindergarten für das ganze Tal, weil die Kinderzahl derart stark zurückgegangen ist. Früher war fast in jedem Dorf ein Kindergarten, weil eben viele Kinder geboren wurden. Das ist heutzutage ganz anders. Gut, jetzt wieder zum Tagesablauf. 14 bis 15 Uhr ist Arbeit. Um 15 Uhr, um 3 Uhr trinken wir einen Kaffee gemeinsam und machen auch eine kleine Plauderei miteinander. Und nach diesem Kaffee haben wir die geistliche Lesung. Das heißt, wir ziehen uns zurück in einen Raum und jede Schwester hat ihr Buch für die Lectio Divina, das heißt für die geistliche Lesung. Jede Schwester wählt das selber aus und dieses Buch hat sie dann eine Weile, bis sie da sich durchgearbeitet hat, findet einfach etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten statt, diese geistliche Lesung. Danach um 4 Uhr gehen wir wieder an die Arbeit bis zum Rosenkranzgebet um 17 Uhr, das heißt 5 Uhr. Rosenkranzgebet wird jeden Tag gebetet und zwar gemeinsam und laut. Das beten wir eigentlich für die ganze Welt und jede Schwester kann dann noch ihre Anliegen im Besonderen Gott darbringen oder bitten. Vielleicht für die Eltern, für die Geschwister, für Verwandte, für Bekannte, für Kranke, für Länder, die im Krieg sind, eben um den Frieden. Und da kann man seine Meinung machen, damit man einfach nicht nur so in die Luft hinaus betet, sondern wirklich unserem Gebet einen Sinn geben. Und um 5:30 Uhr beten wir die Vesper. Vesper heißt Abendhore. Wenn die Sonne sinkt, soll man die Vesper beten. Das sind auch Psalmen. Einige Psalmen aus dem Psalter. David, der König David, hat zu seiner Zeit 150 Psalmen gedichtet Und die werden noch heute in den Klöstern gebetet, teils Lateinisch und teils Deutsch oder in die Sprache, die im Lande üblich ist. Dann nach der Vesper um 18 Uhr, das heißt um 6 Uhr abends, findet das Nachtessen statt. Das ist auch wieder im Stillschweigen, aber mit Tischlesung. Manchmal hören wir auch eine Musik oder ein Hörbuch, damit nicht immer eine Schwester auf die Kanzel steigen muss und vorlesen, denn das ist auch anstrengend für die Stimme. Eben die Hörbücher dürfen wir bestellen und sie anhören und diese CD wieder zurückschicken und wieder eine neue bestellen. Ist sehr interessant. Man kann selber auslesen, welche Tischlesung in welcher Richtung die gehen soll. Es sollte natürlich nicht Kriminalromane sein, sondern wirklich etwas, das erbauend ist. Um 19 Uhr findet die Rekreation statt. Rekreation heißt Erholung, also gemeinsame Erholung mit allen Schwestern. Das findet in der Konventstube statt und geht meistens fröhlich zu. Man kann da plaudern. Man muss nämlich im Kloster viel schweigen, aber in der Rekreation kann man loslassen und lachen und erzählen, was man so erlebt hat. Oder die einen lesen auch etwas in der Zeitung und lesen etwas vor. Und so findet jeden Abend eine halbstündige Rekreation statt. Nach der Rekreation um 19:30 Uhr, das heißt halb 8 Uhr, findet die Komplett statt. Komplett heißt eigentlich Abschluss, also das Nachtgebet, das Schlussgebet, dass wir wieder gemeinsam beten und da wird einfach um den Segen Gottes für eine gute Nacht gebetet, nicht nur für uns selber, sondern für die Menschen draußen in der Welt, die es sicher schwerer haben als wir da im geschützten Kloster. Dann um 20 Uhr, also um 8 Uhr abends, ist Ruhe und großes Silenzium. Da lachen Sie vielleicht, wenn wir schon um 8 Uhr ins Bett gehen. Aber wenn man bedenkt, dass man um 5 Uhr aufstehen muss, dann versteht man, dass man gern am Abend zeitig zu Bett geht. Ich persönlich lese meistens noch etwa eine Stunde am Abend im Bett, bis ich dann einschlafen kann. Und die Ruhe ist ja wichtig, die Ruhe der Nacht, damit man morgens um 5 Uhr wieder aufstehen kann. Das war unser Tagesablauf.
Herzlichen Dank, Schwester Dominika, für das schöne Porträt. Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Hätten Sie
Ja.
einen Wunsch, Schwester Dominika?
Wissen Sie, mir gefällt die kleine Nachtmusik von Mozart so gut.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Schwester Domenica vom Kloster St. Johann in Müster. Es ist ein Benediktinerinnenkloster mit einer langen Tradition. Und Schwester Domenica hat uns vor der Musikpause ein schönes Porträt gemacht. Und jetzt freue ich mich auf die weiteren Ausführungen. Schwester Domenica, ihr legt ja Gelübde ab, Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Was bedeutet das konkret für Sie?
Das sind die drei Gelübde, die wir bei unserer Profess ablegen. Armut, das muss man auch richtig verstehen. Wir leben in einer Gemeinschaft und wir haben keinen eigenen Besitz. Wir haben alles gemeinsam. Die Armut, das Kloster ist eigentlich selber nicht arm. Es hat große Ländereien, eben eine große Landwirtschaft. Es hat einen Klosterladen, es hat ein Museum und es ist eigentlich nicht arm in dem Sinn, dass man nichts besitzt. Aber wir Schwestern haben keinen persönlichen Eigentum. Wir haben uns von allem getrennt, von daheim, dann im Kloster von unserem Besitz, von dem, was uns lieb und teuer war. Zum Beispiel, ich hatte auch ein Auto und bin Auto gefahren und war glücklich. Und das Auto durfte ich nicht ins Kloster nehmen. Das habe ich anfangs schon vermisst. Ich habe auch noch damals geraucht, als ich noch draußen war. Nicht viel, aber hin und wieder. Und habe auch gerne ein Festlein gefeiert. Und auf das alles hat man verzichtet aus Liebe zu Gott. Und dann geht man eben ins Kloster, gibt alles her. Drum heißt das Armut. Denn man lebt ja wirklich anders als in der Welt draußen. Der Eigentum gehört dem Kloster, aber alles gehört allen. Nichts gehört mir, nicht einmal ich selber. Ich gehöre Gott. Ich bin sein Eigentum. Mein Trost ist es, dass er mich liebt. Also die Ehelosigkeit ist auch etwas, das schwer zu verstehen ist. Das heißt, man darf sich nicht binden. Ich bin allein an Gott gebunden. Ich habe mich mit Leib und Seele an ihm verschenkt. Er ist meine Liebe. Ich darf sonst niemand mein Eigen nennen. Ich gehöre Gott. So ist Ehelosigkeit zu verstehen. Ich darf natürlich bei meinen Mitschwestern sein. Ich darf sie gern haben als Mitschwestern, aber ich kann mich nicht einem Menschen hingeben, weil ich Gott gehöre.
1983 wurde das Kloster St. Johann in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbstätten aufgenommen. Was bedeutet jetzt das für Sie, Schwester Domenica?
Genau. Das ist auch etwas Interessantes, diese UNESCO-Liste. Das war ein wichtiger Tag, als unser Kloster und unsere Kirche in die UNESCO-Liste aufgenommen wurden. Das hat noch viel mehr Leute, vor allem Touristen, angezogen. Es fanden folglich auch viel mehr Führungen in unserer Kirche und im Museum statt. Etwa 20 Führerinnen wurden ausgebildet und dann angestellt, weil da so ein Zulauf von Leuten gab, die unser Museum und die Kirche sehen wollten. Da haben wir vor allem besonders in den Sommermonaten viel zu tun. Diese Führungen werden in mehreren Sprachen gehalten und angeboten. Es wird aber dafür gesorgt, dass wir Nonnen trotz den Führungen in Kirche und Museum unsere Chorgebete in Stille halten können und unser Stillschweigen nicht gestört wird.
Sie haben sogar ein Museum vor Ort?
Ja, das stimmt. Wir haben ein Museum und ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Dieses Museum befindet sich im Plantaturm. Das ist ein uralter Turm aus dem 10. Jahrhundert. Wir Schwestern haben ihn eigentlich nur Rumpelturm genannt, weil es war allerhand viel Grümpel drin, alte Statuen, alte Bilder und sonst noch alte Möbel. Und das ist dann anders geworden, als Leute kamen, also Experten, und diesen Turm wirklich als sehenswert eingestuft haben. Und wir mussten also unseren Turm räumen. Das war auch so eine Episode. Schauen, dass aller Grümpel hinausgeschafft wurde und eben als Museum eingerichtet wurde. Es wurde zum Glück nicht viel verändert in diesem Turm. Zum Beispiel die Zellen ganz zu oberst, einfache Zellen in Archenholzgetäfer, aber kleine, kleine Zellen, wirklich nur Bett, Tisch, Stuhl, nicht einmal fließendes Wasser, ganz armselig war das eingerichtet. Dieser Planterturm wurde zum Museum und ist jetzt heute noch zum Museum.
Dann haben Sie sogar einen Helferkreis Kräuter.
Ja, also wir haben seit einigen Jahren, seit etwa 2001, eine Schwester, die den Kräuterkurs in einer Akademie irgendwo im Unterland besucht hat, eine Kräuterakademie. Und sie gehört jetzt zu einem Helferkreis oder sie hat einen Helferkreis aufgebaut und sie arbeitet seitdem viel mit Kräutern. Vom Frühjahr bis Herbst sammelt sie fleißig im Garten und Wald allerhand Heilkräuter, trocknet sie in unserem großen Estrich und verarbeitet sie dann zu Tees und Salben. Die werden dann, diese Salben und Tees, im Klosterladen verkauft. Die Kräuterschwester kann diese Arbeit nicht im Alleingang bewältigen, darum hat sie eben diesen Kräuterkreis gegründet. Die Leute kommen zusammen auf Abruf, gehen gemeinsam auf die Kräutersuche in unserer Gegend herum. Dann kommen sie heim, sortieren die Kräuter und Schwester Lüttgard bereitet sie oder breitet sie im großen Estrich, das heißt auf dem Dachboden des Klosters, auf Holzgestellen aus zum Trocknen. Nach dem Trocknen werden sie in Büchsen eingefüllt, später in größeren oder kleineren Säcklis. Das alles wird gemeinsam gemacht. Wer Interesse hat, kann sich zum Kräuterkurs anmelden. Und diese Kräuter werden dann in unserem Kräuterladen verkauft.
Wenn man mehr Informationen über das Kloster haben möchte, dann kann man auf die Internetseite gehen, www.myster, und zwar geschrieben mit muester.ch.
Ja, genau.
Schwester Domenica, was verkauft ihr im Klosterladen?
Das ist auch eine Geschichte für sich. Seit dem Jahr 2001 haben wir diesen Klosterladen eingerichtet. Der gehört eigentlich im ehemaligen Kindergarten an der Straße unten, dass alle Leute sehen, das ist ein Klosterladen. Dort gehen viele hinein. Es hat, also die Kräuter werden im Klosterladen verkauft, teils als getrocknete Kräuter, teils als fertigen Kräuterschnaps oder Tees. In diesem Klosterladen werden verschiedene Artikel verkauft, die mit dem Kloster zu tun haben. Eben Konfitüre zum Beispiel auch von Beeren, Himbeeren und Tees. Guetzli, das heißt Gebäck nach Klosterrezept, Handarbeiten der Schwestern, also Stickereien und so weiter, und auch religiöse Bücher, Kerzen und Devotionalen bekommt man in diesem Klosterladen an der Straße unten.
Es ist ja alles auch sogar online bestellbar, also auch
Ja.
über die Internetseite. Die wunderschönen Karten habe ich gesehen, das sind nämlich meine Lieblingskarten von Schwester Pia Willi.
Ja,
Die
ja.
kann man auch dort beziehen, die sind
Ja.
wunderbar.
Ja, das stimmt.
Schwester Domenica, so abschließend, welches waren Ihre schönsten Gotteserfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben im Kloster?
Ja, mir kommt da ein Erlebnis von früheren Zeiten in den Sinn. Das erlebte ich lange bevor ich ins Kloster kam. Ich war noch im Kindergärtnerinnenseminar und wir besuchten eine Konzertvorführung. Da wurde die Schöpfung von Haydn gesungen. Als die Passage erklang, es werde Licht, hatte ich damals ein tiefes Erlebnis in mir. Es schien mir, ich sei mitten im Licht, und das Licht war Gott. Das war für mich eine Erfahrung, eigentlich mitten in einem Konzert, und das habe ich nie mehr vergessen. Ich hatte dann später, viel, viel später, noch einmal eine Gotteserfahrung, als ich mit jungen Leuten, damals selber noch jung, eine Tour auf dem Pisz-Cavalatsch machte, also eine Bergspitze, die 3500 Meter über Meer liegt. Wir haben also mit der Jugend in der Nacht angefangen zu laufen, so um Mitternacht herum, damit wir bei Sonnenaufgang oben auf der Spitze waren, Pisz-Cavalatsch. Das war unaussprechlich schön und für mich wie eine tiefe Gotteserfahrung. Wirklich, es war aus der Nacht zum Licht. Es wurde Licht. Wir waren nämlich die halbe Nacht durch den Wald gewandert, um den Sonnenaufgang auf dem Pisz-Cavalatsch zu erleben. Es war einmalig und es wurde für mich zum Gotteserlebnis.
Sehr schön, Schwester Domenica. Ja, möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, gern. Ich bete, dass alle Menschen dieser Erde Gott erleben könnten und so zum Glauben kommen würden. Gott existiert und er hat uns erschaffen, um uns teilnehmen zu lassen an seinem Licht, an seiner Freude und an seiner Seligkeit. Und einmal werden wir zu ihm gehen dürfen in diese große Seligkeiten, in dieses unaussprechliche Glück und darauf freue ich mich sehr. Ich glaube fast, ich bin ins Kloster gegangen, um Gott zu suchen und ihn zu finden. Aber ich muss sagen, auch im Gebet findet man nicht immer nur das Licht und die Freude. Es ist wie eine schwere Arbeit. Man betet ja schließlich nicht nur für sich selbst, eben für die ganze Welt. Und ich selber bin auch nicht ins Kloster nur wegen mir selbst. Denken Sie, es tönt anmaßend, aber mir war es so, ich wollte etwas ganz Großes machen oder vollbringen für die Menschheit. Aber das ist für einen Menschen zu schwer. Christus allein konnte dieses Einmalige für die Menschheit tun, nämlich als Gott auf die Erde kommen und die Menschheit erlösen. Das hat er ge gemacht und dafür dürfen wir in diese Seligkeit hinein, weil er für uns Menschen das möglich gemacht hat. Aber ich darf da ein bisschen mitwirken durch mein Leben im Kloster, das ja nicht immer nur paradiesisch ist. Es hat auch schwere Stunden und schwere Zeiten gegeben, aber es gehört sich so. Überall ist ja dieser Schmerz oder dieses Kreuz dabei, das wir tragen müssen, weil Christus uns das vorgelebt hat. Und so hoffe ich, ein klein bisschen beitragen zu dürfen für die Rettung der Menschen auf Erden.
Herzlichen Dank für diese schönen, stärkenden und tiefgründigen Abschlussworte und das schöne Interview mit Ihnen, Schwester Domenica.
Ist gern geschehen.
Und so wünsche ich Ihnen und der ganzen Gemeinschaft einfach weiterhin reicher Gottessegen und möge der heilige Johann auch ein treuer Fürsprecher für Ihre Anliegen von der Klostergemeinschaft und einfach allen Menschen auf der Welt sein bei unserem Herrn. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und reicher Gottessegen. Danke, Schwester Domenica.
Herzlichen Dank auch Ihnen, Andrea. Und allen lieben Zuhörern, Gottes Segen.
Herzlichen Dank. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, das war das spannende, informative Interview mit Schwester Domenica vom St. Johann Kloster in Müster, das ein Benediktinerinnenkloster ist. Und ich hoffe, dass Sie auch in Ihrem Herzen berührt wurden von diesen Gedanken. Und ich möchte mich, die Andrea Marti, von Ihnen allen verabschieden. Führt Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.